Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
Wer das Tagesgeschehen im Blick hat, kommt nicht daran vorbei. Immer wieder gibt es neue Hiobsbotschaften über die Lage der deutschen Wirtschaft. Unternehmen kämpfen mit hohen Energiekosten, klagen über schwache Nachfrage, suchen händeringend Fachkräfte oder sind schlichtweg mit der Bürokratie überfordert. Wenig überraschend also, dass sich die Regierung und führende Forschungsinstitute in einem Befund einig sind. Auch in diesem Jahr wird die deutsche Wirtschaft mehr oder weniger stagnieren. Eine ganz andere Stimmung erleben wir an den Finanzmärkten. Über Monate hinweg ist der DAX von einem Rekord zum nächsten geklettert. Im März hat der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten erreicht. Auch danach ging es weiter bergauf. Die Rallye mag vorerst zu Ende sein, aber der Eindruck bleibt, zwei Welten, die sich doch eigentlich so nahestehen, sind momentan voneinander entkoppelt. Konjunktur und Kapitalmarkt bewegen sich in völlig verschiedene Richtungen. Das ist auch in anderen Ländern zu sehen. Die japanische Wirtschaft ist im Februar 2024 in eine Rezession abgerutscht. Zur gleichen Zeit hat der Aktienmarkt einen Aufschwung wie seit 30 Jahren nicht mehr erlebt. Und auch in den USA laufen Aktienmarkt und Konjunktur keineswegs im Gleichschritt. Wie passt das zusammen? Ist es ein Zustand, an den wir uns gewöhnen sollten? Welche Gefahren gehen davon womöglich aus? Und vor allem, was bedeutet das für Zentralbanken und Fiskalpolitiker, die ja womöglich das Kunststück vollbringen müssen, das Wachstum anzukurbeln und zugleich den Kapitalmarkt zu bremsen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Emanuel Mönch. Er ist Professor für Financial and Monetary Economics an der Frankfurt School of Finance and Management. Zuvor hat er unter anderem bei der US-amerikanischen Notenbank Fed und bis 2021 bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet. Herr Mönch beobachtet das aktuelle Geschehen also nicht nur durch die wissenschaftliche Brille, sondern bringt auch langjährige Erfahrung aus dem Innenleben der wichtigsten Zentralbanken mit. Spannende Einblicke, von denen wir in den nächsten 45 Minuten hören werden. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Emanuel Mönch beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, Herr Professor Mönch.
Hallo, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, wir erleben immer wieder Phasen, in denen sich die Börsenkurse von der konjunkturellen Entwicklung abkoppeln. Aber die aktuelle Situation ist besonders kurios, denn die deutsche Wirtschaft ist 2023 geschrumpft. Nach allen Prognosen wird sie auch in diesem Jahr auf der Stelle treten. Und viele Unternehmen, nicht zuletzt aus der Industrie, melden trübe Aussichten, berichten beispielsweise von sinkenden Produktionszahlen. Und währenddessen zeigt sich der DAX relativ unbeeindruckt. Er ist, wie gesagt, auch im März auf ein historisches Rekord hochgeklettert. Wie passt denn das aus Ihrer Sicht zusammen?
So ungewöhnlich ist das gar nicht. Wenn man sich die Daten der letzten Jahrzehnte anschaut, sowohl in den USA als auch in den anderen Industrieländern, Deutschland, Frankreich etc., sieht man, dass sich die Aktienmärkte um Rezessionen herum oft wiederkehrenderweise entwickeln. Und zwar so, dass letztlich man eine Art V-Pattern, eine Art V-Muster erkennen kann in den Aktienrenditen unmittelbar vor dem Beginn von Rezessionen. Aktienrenditen tendieren und haben in den letzten Jahrzehnten dazu tendiert, negativ zu sein, auf dem Weg in eine Rezession. Und dann, wenn die Rezession beginnt, haben sich Aktienmärkte traditionell stark erholt. Warum ist das so? Sehr wahrscheinlich, weil schon zu Beginn der Rezession erwartet wird, dass die Geldpolitik einschreiten wird, die Zentralbanken die Zinsen senken, um die Konjunkturlage zu stabilisieren. Und das ist immer ein sehr positiver Effekt für die Aktienmärkte. Gleichzeitig ist es so, dass Rezessionen in aller Regel eher von kurzer Dauer sind, sodass man auch schon, wenn die Rezession beginnt, letztlich das Ende erwartet und dann wiederum einen neuen wirtschaftlichen Boom. Also um es nochmal zu zusammenzufassen, so ungewöhnlich ist die Situation gar nicht. Wir haben das in den vergangenen Jahrzehnten sehr häufig beobachtet, dass zu Beginn von Rezessionen Aktienmärkte stark stiegen, weil sie in den Wochen, Monaten davor eher gefallen waren. Und wenn die Rezession dann mal begonnen hat, schon erwartet wird, dass die Zentralbank kräftig einschreiten wird, Zinsen senken wird und gleichzeitig die wirtschaftliche Erholung schon wieder um die Ecke ist.
Wo stehen wir denn aktuell aus Ihrer Sicht? Sind wir denn in der Rezession schon drin? Ist sie schon vorbei in dem Umfang, weil er war ja relativ gering, wenn man so will? Oder steht uns die Rezession eigentlich noch bevor?
Also wir haben in Deutschland gesehen, dass es sehr, sehr schwaches Wachstum gab. So eine technische Rezession wurde definiert. Zwei Quartale sehr negativen, aber sehr wenig geringen negativen Wachstums wird von manchen als technische Rezession bezeichnet. Andere bestimmen eine Rezession anders. Also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich glaube, es war sicherlich keine tiefe Rezession. Und jetzt wird wiederum auch neues Wachstum erwartet. Ich glaube nicht, sofern sich die geopolitischen Rahmenbedingungen nicht deutlich verschlechtern, dass wir jetzt noch eine tiefe Rezession abrutschen werden in Deutschland. Ich glaube, es ist vergleichsweise milde verlaufen. Vielleicht sogar besser, als manch einer erwartet hatte, als der Ukraine-Krieg begonnen hatte und die Energiepreise so stark gestiegen sind. Wir haben ja doch auch damit gerechnet, dass in Deutschland die Auswirkungen auch sozusagen der erhöhten Energiepreise, vor allem des Gaspreises, deutlich größere wären, als sie tatsächlich sich realisiert haben.
Wenn wir auf die deutsche Wirtschaft eingehen und uns jetzt die großen Unternehmen im DAX anschauen, der repräsentiert natürlich nicht die deutsche Volkswirtschaft in dem Sinne, sondern einfach ein paar große, hiesige Unternehmen. Ist das auch ein Argument dafür, dass die Börse einfach auch nicht die gesamte konjunkturelle Lage im Land widerspiegelt?
Absolut. Ich meine, die großen DAX-Unternehmen sind in aller Regel global aufgestellt, haben Einkünfte, Umsätze in vielen Ländern dieser Welt. Nicht alle sind gerade wirtschaftlich schwach. Insofern ist sozusagen die Gewinnerwartung, Umsatzerwartung der DAX-Unternehmen spiegeln nicht nur die Konjunktur in Deutschland wider. Die spiegeln natürlich sozusagen die Umsatzerwartungen der DAX-Unternehmen wider, die sich, wie gesagt, global aufteilen. Und insofern ist es nicht der DAX ein Konjunkturbarometer für Deutschland. Also da muss man ganz klar sehen, dass das natürlich global aufgestellte Unternehmen sind.
Und wenn ich jetzt mich mehr für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland interessiere und sage, ich möchte das in meinem Portfolio repräsentieren, kann ich mir auf andere Art und Weise, beispielsweise mit MDAX oder SDAX, mehr Werte ins Portfolio holen, die das einfach mehr repräsentieren? Müsste eigentlich die Antwort ja sein, wahrscheinlich.
Das denke ich schon, dass das so ist. Ich bin jetzt auch im MDAX und SDAX sind sicherlich Unternehmen, die auch viel ihrer Wertschöpfung im Ausland haben. Auch da ist sozusagen sicherlich nicht nur die rein deutsche Konjunktur abgebildet, aber sicherlich deutlich mehr als im DAX. Ja, würde ich auch so sehen.
Das heißt also, wenn zum Beispiel die US-Wirtschaft jetzt deutlich besser läuft als erwartet und auch in Asien vielleicht ein bisschen was mehr stärker wächst als hier, dann profitieren wir in Deutschland davon über die Exportwirtschaft und über die internationale Vernetzung der Unternehmen. Das ist einfach der Fall. Ja?
Absolut, so würde ich das sehen, ja.
Vor allem die USA ist, glaube ich, in dem Fall interessant, weil da nochmal ein Sonderfaktor eine Rolle gespielt hat, der Hype um die künstliche Intelligenz sicherlich so eine Art Sonderkonjunktur herbeigeführt hat, insbesondere durch die großen Megacaps, die ja den Index anführen und auch dort natürlich nicht die Volkswirtschaft widerspiegeln, sondern mehr oder weniger einen eigenen Makrofaktor repräsentieren, wenn man so will. Also Unternehmen wie Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia. Was glauben Sie denn, inwieweit diese künstliche Intelligenz, dieser Hype sozusagen die Börsenentwicklung jetzt massiv beeinflusst hat nach oben und inwieweit er sozusagen realwirtschaftlich relevant ist?
Also ich glaube, er hat die Börsenentwicklung in den letzten Monaten sehr stark beeinflusst. Da gibt es tatsächlich sehr viel Erwartung an den Märkten, dass diese neuen Technologien, die dann eben auch neue Chips im großen Stil brauchen werden, dass die tatsächlich noch viel weiter eingesetzt werden, als sie jetzt schon eingesetzt sind. Und insofern der Chip-Produktion und anderen sozusagen Unternehmen, die an dieser Wertschöpfungskette beteiligt sind, einen großen Schub verleihen werden. Ob das dann tatsächlich so sein wird, dass wirklich im großen Stil künstliche Intelligenz in unseren Alltag Einzug nehmen wird und viele Sachen ersetzen wird, die wir jetzt noch auf andere Art und Weise lösen, da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch. Ich glaube schon, dass es viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, die noch nicht erschlossen sind. Aber es gibt auch, glaube ich, viele Grenzen. Insofern da jetzt Hype von realistischer Erwartung an zukünftige Einsatzmöglichkeiten zu unterscheiden, fällt mir sehr schwer. Ich bin kein Experte für künstliche Intelligenz. Ich persönlich sehe noch nicht die Revolution, die manch andere sieht. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Experte für künstliche Intelligenz.
Das Potenzial ist sicherlich da für eine ganze Menge an Produktivitätsgewinnen, aber Sie haben völlig recht, ich teile Ihre Einschätzung, dass wahrscheinlich noch eine längere Zeit dauern wird, denn es setzt voraus, dass diese ganzen Lernprozesse auch im Rahmen dieser Systeme stattgefunden haben, dass die Unternehmen Datensicherheit haben, dass die Regulierung in den Griff bekommen ist und so weiter. Und das ist wie bei allen Hypes, sage ich mal, ist dann immer die Erwartung viel höher als das, was realistisch dann umgesetzt werden kann. Von daher glaube ich auch, dass das noch eine Weile braucht, bis wir dann wirklich diese Meriten davon ernten. Aber wenn wir jetzt sagen, dass sich teilweise auch jetzt insbesondere bei der künstlichen Intelligenz haben sich ja auch Bewertungsparameter am Markt durchgesetzt, die sehr hoch sind, die, wie gesagt, eine große Erwartungshaltung erkennen lassen. Wenn sich das nicht mehr so durch Fundamentaldaten abbilden lässt, wie lange ist so ein Zustand stabil? Also das heißt, das ist ja eine Erwartungshaltung, die sehr hoch ist und die früher oder später entweder von der Realität eingeholt wird oder auf die eine oder andere Art dann auch ausgelöst wird. Wann glauben Sie oder was ist dann der typische Zeitpunkt, wann sich solche Diskrepanzen auflösen und wann wir wieder so ein bisschen mehr in ein, ja, ich würde sagen, in ein normales Bewertungsniveau zurückkommen?
Das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, es gibt oder gab in der Vergangenheit immer wieder Beispiele von einzelnen Unternehmen, einzelnen Industrien oder auch dem Gesamtmarkt, die relativ lang, weiß ich, beispielsweise Kost-Gewinn-Verhältnisse hatten, die vom historischen Mittel abgewichen sind. Da ist wirklich, kommt es auf viele Parameter an. Erstens natürlich, wie sind die Erwartungen, wie stabil sind die oder fallen die in sich zusammen, wie es dann irgendwann zum Beispiel bei der Dotcom-Bubble der Fall war. Aber es geht natürlich auch um das makroökonomische Gesamtumfeld. Die Unternehmen sind ja nicht nur bewertet auf Basis ihrer sozusagen erwarteten Gewinne aufgrund von künstlicher Intelligenz, sondern es sind ja groß aufgestellte Unternehmen, die in vielerlei Branchen letztlich oder deren Produkte in vielerlei Branchen genutzt werden. Insofern glaube ich nicht, dass es jetzt nur davon abhängig ist, wie jetzt die Erwartungen über zukünftige, sagen wir mal, Nutzung von künstlicher Intelligenz sich entwickeln. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Geldpolitik reagieren wird. Wir wissen, dass Aktienmärkte sehr stark abhängig sind von Zinsen, von der Zinsentwicklung. Wenn Zinsen steigen, fallen in aller Regel Aktienpreise und andersrum. Jetzt sind wir gerade in einer konjunkturellen Situation, wo im Zweifel die Zinsen eher fallen werden. Auch wenn wir, da können wir vielleicht noch drüber sprechen, ob das wirklich uneingeschränkt so ist. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass im Zweifel eher die Notenbankzinsen fallen in den nächsten Monaten, ein, zwei Jahren. Und das wird dem Aktienmarkt insgesamt eher Vorschub leisten. Das heißt, also ich rechne jetzt nicht damit, dass es zu einer drastischen Korrektur in den nächsten Monaten kommt. Da müsste schon einiges zusammenkommen.
Sie haben wunderbar den Übergang zum zweiten Themenblock geschaffen, nämlich die Zentralbanken. Über die würde ich jetzt gerne mit Ihnen reden. Die sind ja extrem wichtige Spieler für das Geschehen an den Finanzmärkten geworden. Und eigentlich haben Sie haben völlig recht, die Aussicht auf fallende Zinsen hatte die Märkte eigentlich zu einem guten Teil auch im Anfang dieses Jahres, im ersten Quartal, maßgeblich angetrieben. Bei den USA scheint dieser Schritt jetzt etwas in weitere Ferne zu rücken. Die konjunkturellen Daten geben einfach noch keinen Anlass dafür, eine Zinssenkung wirklich durchzusetzen. Bei der EZB ist es eigentlich eher eine Formsache. Also zumindest die Ankündigungen deuten darauf hin, dass sie im Juni tatsächlich diese lang herbeigesehnte Zinswende einleitet. Mich würde einmal interessieren, ob Sie sich persönlich selbst darüber wundern, dass die EZB sich sozusagen von der Fed etwas abkoppelt, wo sie in der Vergangenheit sich eigentlich eher stark an den Aktivitäten und den Aktionen der Fed orientiert hat. Und inwiefern spielen denn die Markterwartungen, weil die Markterwartungen, die kann man ja jeden Tag ablesen, sagen im Moment ganz klar, irgendwie zu 95% wird eine Zinssenkung der Fed stattfinden. In welcher oder welche Rolle spielen denn die Markterwartungen bei den Währungshütern Ihrer Meinung nach?
Ja, das sind einige Fragen, die da zusammenkommen. Also vielleicht zunächst, wie stark kann sich die EZB von der Fed abkoppeln? Die kann schon unabhängig agieren. Gleichwohl werden die Entscheidungsträger bei der EZB sehr gut wissen, dass der Wechselkurs natürlich stark reagiert auf das Zinsgefälle. Das ist schon immer so gewesen, wenn das Zinsgefälle zum Beispiel zugunsten der Leitzinsen in den USA ausfällt, also wenn der Federal Funds Rate der Notenbankzinsen in den USA höher ist als der Notenbankzins in Europa, dann fließt eher Kapital in die USA und dadurch gibt es eher eine Aufwertung des Dollar und eine Abwertung des Euro. Das heißt, wenn jetzt die EZB die Zinsen senkt und die Fed die Zinsen konstant hält, das ist jetzt mal das naheliegendste Szenario für die nächsten Monate, dann wird das Zinsgefälle steigen. Notenbankzins in den USA bleibt gleich. EZB senkt, Zinsgefälle steigt. Das heißt, es wird eher Kapital in die USA fließen. Es wird zu einer Aufwertung des Dollar und einer Abwertung des Euro kommen. Bedeutet natürlich auch, dass Importe aus den USA, aber auch zum Beispiel von Öl, das traditionell in Dollar sozusagen fakturiert wird, Importe wieder teurer werden. Das heißt, es wird wiederum auch einen Inflationsdruck gewisserweise auslösen hier in Europa und darum auch eine gewisse Gegenbewegung zu der jetzt gefallenen Inflation geben. Wie stark die ausfallen wird, steht in Sternen, das muss man sehen, aber diese Bewegung wird es mit Sicherheit geben, sodass ganz unabhängig natürlich die Notenbank in Europa nicht von der Fed agieren kann. Das Zinsgefälle, die Wechselkursbewegungen, die sich daraus ableiten und dann wiederum der Einfluss auf die Inflation spielen da eine Rolle. Und das wissen natürlich die Notenbanker im EZB-Turm auch.
Welche Rolle spielt das genau? Ich würde mal so ein bisschen nach den Prioritäten fragen, weil auch bei den USA ist ja immer wieder, sind sehr starke externe Effekte zu beobachten. Also wenn die Zinsen gleich hochgehalten werden, der Dollarkurs im Verhältnis fester wird oder sozusagen der US-Dollar attraktiver wird, kann es ja auch massive Auswirkungen auf Schwellenländer haben, beispielsweise die eine hohe Verschuldung in Dollar haben. Da sind schon Asien-Krisen und Emerging-Markets-Krisen ausgelöst worden. Welche Rolle spielt denn sozusagen, spielen die Faktoren außerhalb des eigenen Landes eine Rolle bei den Überlegungen, die Zinsen anzupassen?
Ich glaube, die Fed weiß schon, ob ihre wirklich zentralen Rolle auf den globalen Finanzmärkten. Es gibt eine akademische Literatur, die über einen Global Financial Cycle, einen globalen Finanzzyklus spricht, der sehr stark, nicht nur, aber sehr stark beeinflusst wird von auch den Notenbankzinsen, den Leitzinsen in den USA. Das ist schon bewusst, dass sozusagen die Bepreisung auch von Risiken sehr stark abhängt vom Zins in den USA, weil einfach viele globale Finanzunternehmen sich vor allen Dingen dort refinanzieren. Also darum ist das, hat der eine zentrale Rolle. Und gleichwohl wird die Fed das nicht als Hauptargument für ihre Politik sehen. Die haben ein ganz klares duales Mandat. Die müssen Preisstabilität und Vollbeschäftigung liefern. Das ist sozusagen, was in ihrem Mandat von den Gesetzgebern festgehalten wurde, und daran orientieren sie sich. Und da haben natürlich internationale Feedback-Effekte spielen da eine Rolle, weil auch wenn aus den USA was in andere Länder schwappt, kann das wiederum zurückschwappen über die gesamte Konjunktur, die Handelsverflechtung, die es gibt. Aber das wird eine untergeordnete Rolle spielen. In erster Linie wird es jetzt darum gehen, bei der Entscheidung der Fed, wie entwickelt sich die Inflation weiter? Und da waren die Fortschritte zuletzt eher langsam. Und man ist sich noch nicht abschließend sicher, dass die Inflation wirklich dauerhaft wieder in den Zielbereich von 2% gekommen ist. Und darum hat Fed-Chair Powell auch jetzt wiederholt, gebetsmühlenartig wiederholt, dass er eben noch nicht die Überzeugung hat, Confidence ist das Wort der Stunde, dass wirklich die Inflation dauerhaft gefallen ist. Und darum ist es ihm noch zu früh. Und ich glaube, viele in dem Offenmarktausschuss, der das zusammen entscheidet, folgen ihm da. Vielen ist noch das jetzt der Zeitpunkt zu früh gekommen, um die Zinsen schon zu senken, weil man sich noch nicht sicher ist, dass die Inflation wirklich dauerhaft gefallen ist.
Obwohl er eigentlich noch im Dezember quasi diese Zinssenkung versprochen hat. Aber davon mal ganz abgesehen, dass es heutzutage etwas schneller geht mit der, vielleicht auch mit der Meinungsänderung. Bei Ihnen ist sehr, sehr spannend, dass Sie selbst hinter den Kulissen tätig waren. Allein 7 Jahre bei der Fed in New York. Sie haben also wirklich aktiv miterlebt, wie sich auch die Rolle der Währungshüter verändert hat im Laufe der Zeit. Und Sie haben einen sehr interessanten Satz gesagt, die Zentralbanker sind als Krisenfeuerwehr im Dauereinsatz. So war ein Zitat von Ihnen. Und das finde ich wirklich ein super Zitat. Aber vielleicht erklären Sie es noch mal ein bisschen mehr. Wie hat sich denn die Rolle verändert gegenüber früher? Und würden Sie sagen, dass das nach wie vor so gilt, wie Sie es damals gesagt haben?
Ich glaube schon, dass das nach wie vor so gilt, auch wenn die Zentralbanker selbst jetzt mehr und mehr auch vorsichtig sind, dass sie sich nicht zu sehr reinziehen lassen, sozusagen als Krisenfeuerwehr. Es gibt ja noch andere Akteure, Fiskalpolitik, makropotenzielle Politik etc., die auch wiederum entweder Krisen bekämpfen oder auch Krisen verhindern kann. Weil ich glaube, viele Zentralbanker fürchten, dass die Unabhängigkeit der Notenbanken, die so wichtig ist für die Erhaltung von Preisstabilität, da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, warum das so ist, dass diese Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Und je mehr man sozusagen sich in Krisen als Feuerwehr reinziehen lässt, umso mehr läuft man auch Gefahr, sich hier und da selbst zu verbrennen und die Unabhängigkeit in Gefahr zu bringen. Aber um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist nach wie vor so, weil sich letztlich die Zentralbanken ein Instrumentarium gegeben haben, das sehr schnell bestimmte Finanzmarktverwerfungen korrigieren kann. Das hat natürlich immer auch Nebeneffekte. Es kommt mit bestimmten Risiken, Moral Hazard. Also wenn die großen Finanzunternehmen das Gefühl haben, sie werden immer wieder rausgehauen von der Fed, weil sie rechtzeitig die Zinsen senkt oder Kaufprogramme initiiert, dann kann das dazu führen, dass existierende Risiken falsch bepreist werden. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz, im Zweifel können die Zentralbanken sehr schnell Krisenfeuer löschen. Und das wissen leider eben auch zum Beispiel Politiker. Und darum ist es, glaube ich, oft so, dass dann in der Politik, wo man noch lange miteinander diskutiert und hadert und sich letztlich auch in Koalitionen beispielsweise einigen muss, das ist oft langwieriger als in einer Zentralbank, wo letztlich relativ zügig dann auch entschieden werden kann, ein Feuer zu löschen. Ich glaube, insofern gibt es eine gewisse Asymmetrie, und die Zentralbanken sind vielleicht ja häufig auch ein Ticken zu schnell dabei, dann die Feuer zu löschen, und könnten die Politik auch noch mehr kommen lassen. Und bestimmte Probleme sind nämlich, glaube ich, besser von Fiskalpolitik zu lösen als von Geldpolitik.
Aber das ist interessant. Also Sie sagen tatsächlich, dass durch die Langwierigkeit vieler Diskussionen und Abstimmungen im politischen Prozess dass da so ein paar Dinge ausgelagert werden, in Anführungszeichen so ungesprochen, unerwähnt, aber dass die Zentralbanken in diese Bresche springen, dann sozusagen, um die Suppe auszulöffeln, sage ich mal, die vielleicht von der Politik eingebrockt worden ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so könnte man es formulieren. Das ist zumindest eine Sorge, die ich habe. Und ich bin ja nicht der Einzige, der diese Sorge hat. Man sieht es zum Beispiel im Fall der EZB. Ich weiß nicht, ob das jetzt so technisch wird, aber die EZB hat sich dieses Transmission Protection Instrument gegeben. Ja. Ein Instrument, was letztlich die EZB nutzen könnte, um ein Auseinanderdriften von Zinsspreads zwischen zum Beispiel italienischen Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen, um zwei Beispiele zu nennen, um so ein Auseinanderdriften zu verhindern. Und das ist schon ein ziemlich starkes Instrument, weil natürlich Zinsspreads aus allen möglichen Gründen auseinanderdriften können, zum Beispiel, weil Fiskalpolitik eben in Italien im Vergleich zu Deutschland, nur um das als Beispiel zu nennen, womöglich nicht so solide ist. Und ist es jetzt richtig, dass eine Zentralbank eben so eine unsolide Fiskalpolitik sozusagen kaschiert, indem es Zinsspreads manipuliert? Das ist eine Frage, die sich stellen kann. Und da sind viele in Sorge, dass so ein Instrument eben zu Moral Hazard führen kann, dazu führen kann, dass beispielsweise in Italien die Fiskalpolitik nicht so solide betrieben wird, wie sie sollte. Und insofern gibt es da zumindest Interaktionen zwischen den Zentralbankern und den Politikern, die man auf dem Schirm haben sollte. Gleichwohl glaube ich, dass eine Zentralbank auch gut beraten ist, eben Instrumente zu haben, die eine große Krise auch schaffen, relativ schnell einzudämmen. Und insofern, also ich sehe das nicht nur negativ, nicht, dass es mich falsch versteht, aber es gibt natürlich da Risiken, die damit einhergehen, dass zu unsolide gehandelt wird, sowohl im staatlichen Bereich, also zum Beispiel bei der Fiskalpolitik, als auch in den Finanzmärkten, weil eben einzelne Unternehmen beispielsweise dann zu große Risiken eingehen.
Es besteht kein Zweifel, die Instrumente der Zentralbanken wirken. Die Frage ist also vielmehr, wie verhalten sich staatliche und private Akteure, wenn beide ganz genau wissen, dass die Währungshüter im Brandfall das Feuer schon löschen werden? Das immense Vertrauen in die Leitungsfähigkeit der Zentralbanken scheint eine der Hauptursachen zu sein, dass die Aktienmärkte trotz stagnierender Realwirtschaft weiter boomen. Lieber Mönch, vielen Dank an dieser Stelle für Ihre bisherigen Einschätzungen. Im zweiten Teil werden wir noch intensiver auf den Konflikt zwischen Fiskalpolitik und Geldpolitik eingehen. Konkret interessiert mich, wie können Zentralbanken wirksam eine Inflation bekämpfen, die die Staaten durch Unterstützungspakete selbst geschaffen haben? Und wie sinnvoll sind solche staatlichen Pakete? Wir sprechen auch über die Schuldenbremse und darüber, ob das berühmte 2%-Ziel für die Inflation in der aktuellen Lage noch haltbar und angemessen ist. Ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung unseres Gesprächs, Herr Mönch. Genauso freue ich mich über Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gern Ihre Fragen oder was Sie sonst zu dem Thema beschäftigt. Wie empfinden Sie die Entwicklung am Kapitalmarkt im Vergleich zur Realwirtschaft? Und wie blicken Sie auf das Spannungsfeld zwischen Staaten und Zentralbanken? Den Kontakt finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Rückmeldungen und empfehle den zweiten Teil unserer Folge Börsenboom und Wirtschaftsflaute. Wie passt das zusammen? Bis bald, wir hören uns. Ihr Carsten Röhmheld.
Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.